Was machst du hier?
Mark hat ein Verhältnis mit Thelma Rice.
1986 war die Welt noch in Ordnung. Naja, zumindest unter Schwänen, dachte man. Was den Autor des Drehbuchs des Hollywood-Films Sodbrennen zu dem inzwischen legendären Satz hinriss.
Wenn du Monogamie willst, heirate einen Schwan.
Schwäne, die sich ewig die Treue halten. Unwissenheit kann so schön sein, fast romantisch. Manchmal brauchen Menschen Geschichten aus dem Tierreich, um sich ihrer liebsten Ansichten, wie denen von Treue und lebenslanger Paarbeziehung, noch sicherer zu sein. Vielleicht brauchen sie sie auch, weil sie ahnen, gar wissen, dass an ihren Vorstellungen etwas faul sein könnte.
Von Monogamie, Treue und Seitensprung. Eine Sendung von Klaus Wilhelm.
Und nun? Das Zeitalter der DNA-Tests zur Vaterschaftsanalyse auch bei Tieren hat alle Illusionen über ewige Treue bei Schwänen beendet.
Auch Schwäne sind nicht sexuell monogam. Das ist nicht wirklich überraschend.
Bart Kempenaas ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie im oberbayerischen Seewiesen und ein profunder Kenner der sozialen und sexuellen Gepflogenheiten in der Vogelwelt. Fakt ist, im ganzen Tierreich finden Forscher kaum noch sexuelle Monogamie. Ob Männlein, ob Weiblein, meist halten es die Tiere mit der Treue nicht so genau, selbst wenn sie in sozial monogamen Zweierkisten leben sollten, also mit einem festen Partner unterschiedlich lange, wie die meisten Vogelarten. Ganz zu schweigen davon, wenn sie komplett polygam durchs Leben gehen, wie die meisten Säugetierarten inklusive der Primaten, Affe und Mensch.
In Neuseeland erzählen sich die Menschen noch heute eine Geschichte aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Ein christlicher Bischof besuchte ein abgelegenes Dorf der eingeborenen Maori. Den ganzen Tag wurde gefeiert, getanzt, gesungen. Als das Fest zu Ende ging und sich der Gast in sein Gemach zurückziehen wollte, befahl der Häuptling voller Freundschaft eine Frau für den Bischof. Die Missbilligung im Gesicht des Gastes erkennend, legte der Häuptling mit noch lauterer Stimme nach: Zwei Frauen für den Bischof.
Für den Häuptling war es vollkommen natürlich. Männer haben mehrere Frauen, meinte der Evolutionsbiologe David Barish. Das Problem war der Bischof, der gegen seine Natur kämpfte. Barish lehrt an der amerikanischen University of Wisconsin. Er ist Autor zweier Bücher über Monogamie und seit Jahrzehnten verheiratet. Und absolut monogam, wie er versichert.
Es ist eine nüchterne Erkenntnis von Anthropologen. Bis westliche Kolonialherren mit ihrer christlichen Ideologie bis in die letzten Winkel der Erde vordrangen, lebten 85% aller Naturvölker polygam. Meist mit der Konstellation ein Mann, mehrere Frauen. Selten, aber auch, wenn es die Umstände geboten, eine Frau mit zwei Männern. Wie bei den Ladakh in Nepal. Nicht minder tief verwurzelt in der Menschheit ist die Tradition des Seitensprungs. Für den Biologen und Affenforscher Ulrich Reichert ist derlei Flexibilität bei den Paarungssystemen, wie er es nennt, auch beim Menschen fast schon banal.
Es gibt kein angeborenes sexuell monogames Verhalten. Es gibt keine natürliche Beschränkung beim Menschen auf einen Partner. Etwas, was natürlich die meisten Menschen in ihrer Lebenshistorie irgendwann mal erleben. Viele Menschen ja auch sehr traumatisch erleben, wenn sie solche Gefühle entwickeln oder solche Situationen erleben. Aber alles, was wir sagen können von den Primaten her, das ist völlig normal. Das passiert. Das ist das, was abläuft.
Es ist Trockenzeit im Nationalpark Khao Yai in Thailand, etwa 150 Kilometer östlich der Hauptstadt Bangkok. Es regnet trotzdem. Die feuchtheiße Luft des Regenwaldes presst sich auf das Gesicht von Ulrich Reichert, als er um 6 Uhr morgens über Sex, Seitensprünge, Monogamie, Polygamie und die Ehe zu dritt doziert. Unter Gibbons. Die sogenannten kleinen Menschenaffen galten bis vor kurzem als vollkommen monogam, ein ganzes Leben lang. Jahrzehntelang ein vermeintliches Paradebeispiel aus der Tierwelt für westliche Moralpuristen. Noch weitaus geeigneter als Schwäne, weil uns Gibbons als Menschenaffen entwicklungsgeschichtlich viel näher stehen als Vögel. Doch auch die Weißhandgibbons in Khao Yai pflegen den Seitensprung, die Extra-Paar-Kopulation, wie Biologen es so wunderbar technisch ausdrücken. Der Biologe von der Southern Illinois University in den USA erforscht die Tiere seit Jahren und erinnert sich an einen großen Moment.
Wir haben ja hier bei den Weißhandgibbons zwei verschiedene Farbvarianten, eine dunkle und eine helle. Und ich war also mit der einen Gruppe unterwegs und wusste, dass in dieser Gruppe eben ein dunkles Männchen ist und ein helles Weibchen. Und während einer Gruppenbegegnung sah ich dann plötzlich ein helles Männchen mit einem hellen Weibchen kopulieren. Und das Weibchen kannte ich, das war Andromeda. Und das Männchen war mir nicht ganz klar, wer das war am Anfang. Ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, dass das Cassius war und das war eben der Nachbarmann. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich im Wald stand und dachte, das kann nicht sein. Das gehört nicht hierher.
Zunächst noch in der Fachwelt belächelt, hat sich der Erstfund inzwischen vielfach bestätigt.
Vergessen Sie also mal für einen Moment alle höheren Gefühle wie Liebe und Geborgenheit, um sich dem nüchternen Gesetz der Evolutionsbiologie zu nähern. Demnach sind in der Natur die Dinge klar geregelt. Der Erfolg eines Tieres bemisst sich einzig und allein daran, wie viele möglichst starke und gesunde und damit in der kommenden Partnerwahl selbst attraktive Nachkommen er in die Welt setzt. Sein ganzes Handeln orientiert sich an diesem Grundsatz. Deshalb ist auch unter Tieren das Spiel zwischen Männlein und Weiblein seit Jahrmillionen Thema Nummer eins. Sofort erwächst die Frage.
Naja, also das ist so. Was spricht gegen das Monogamsein? Dass natürlich mit der Beschränkung auf einen Partner die Auswahl sehr gering ist. Und wenn man jetzt mit einem Partner zusammen ist, ja, wenn man Glück hat, ist es ein guter Partner. Aber wenn man Pech hat, ist es ein schlechter Partner. Schlecht kann bedeuten, ein Tier, das relativ langsam reproduziert oder ein Weibchen, das mehr Fehlgeburten hat oder ein Männchen, das einen gewissen Anteil steriler Spermien hat oder solche Dinge. Und wenn man natürlich monogam lebt, ja, dann kann man eigentlich, dann ist man sozusagen wie eine Sackgasse. Wenn man eben mehrere Partner hat, dann kann man solche problematischen Situationen besser überwinden. Das ist so ein Nachteil, wenn man sich festlegt.
Mehr als eine halbe Stunde lang singen ein Gibbon-Weibchen und ein Männchen gemeinsam. Imar, eine, wie Reichert findet, hübsche Blondine. Und Claude. Sie duettieren.
Let's Introduction to a Duet. Also diese Sequenz nennen wir Einleitung. Jetzt kommt Female Great Call, also ein großer Ruf.
Zu gern wüsste Reichert, welche Botschaften sich in den Gibbon-Gesängen verstecken. Dass sie etwas mit dem Liebes- und Sexualleben der Menschenaffen zu tun haben, hält er für wahrscheinlich. Der Biologe scheint in die Gibbon-Arien zu versinken. Dann redet er davon, dass sexuelle Monogamie gerade für tierische Männchen komplettem Irrsinn gleichkommt, weil sie ohne großen Aufwand Spermien ohne Ende produzieren. Daher, so postulieren Evolutionsbiologen, sollten sie wahllos mit möglichst vielen Weibchen kopulieren, selbst wenn sie mit einer Partnerin für eine bestimmte Zeit sozial monogam leben.
Für Säugetiermännchen, zu denen auch Affen, Menschenaffen und der Mensch zählen, gilt dies ganz besonders, aus evolutionsbiologischer Sicht.
So leben nur wenige Säugetierarten in einer mehr oder minder langen Paarbeziehung, einer sozialen Monogamie. Für die Aufzucht der Jungen sind die Männchen nicht nötig, weil die Weibchen den Nachwuchs selbst versorgen, indem sie ihn säugen. Die Krallenaffen in Südamerika sind eines der wenigen Gegenbeispiele. Deren Weibchen gebären oft 2 bis 3 Junge, die umhergetragen werden. Da braucht es auch den Vater. Entsprechend hat sich ein sozial-monogames Sozialsystem formiert. Bei den Gibbons, hier beteiligen sich die Männchen kaum bei der Aufzucht, dürfte der Grund für die Entstehung der sozialen Monogamie woanders liegen. Die Gibbon-Weibchen gehen sich strikt aus dem Weg, sind also auch räumlich voneinander getrennt.
Und das ist sozusagen der erste Schritt in Richtung Paarleben?
Denn so lassen sich einzelne Weibchen sehr leicht von Männchen monopolisieren. Doppelter Vorteil für die Männchen. Einerseits leben sie in einer sozial-monogamen Beziehung und sichern sich vermeintlich alle Vaterschaften. Zweitens können sie sich noch immer in der Nachbarschaft nach passenden Seitensprüngen umsehen.
Die simple Rechnung geht nicht auf. Denn bei Gibbons zeigt sich, dass die Weibchen im bunten Liebes- und Sextreiben ein gehöriges Wort mitreden. Nicht nur durch ihre Seitensprünge. In mühevollen Beobachtungen hat Ulrich Reichert nachgewiesen, Auch das lebenslange Zusammenleben eines Paars, die lebenslange soziale Monogamie, gehört ins Reich der Fabel. Geschätzte 20% der Gibbons formieren eine außergewöhnliche Lebensgemeinschaft. Ein Weibchen, zwei Männchen. Eine Ehe zu dritt.
Genau das ist es. Wir lehnen uns da auch gerne an die französische Filmkultur an. Das ist ja ein sehr beliebtes Thema dort. Die Ménage à trois und die diversen Konstellationen und Probleme, die sich daraus ergeben. Genauso ist es bei den Gibbons eigentlich auch. Die haben da ständig etwas am Laufen, möchte ich mal sagen, ganz salopp.
Derlei Konstellationen entstehen, vordergründig betrachtet, wenn ein Männchen in eine sozial monogame Zweierbeziehung einwandert. Doch die Weibchen scheinen bei der Unterwanderung der sozial monogamen Zweierkiste Regie zu führen.
Ja, ich glaube, dass letztendlich die Weibchen sind eigentlich der Schlüssel, vor allen Dingen zu den Mehrmännchengruppen. Weil, wenn ein neues Männchen in die Gruppe reinkommt, sehr schnell mit diesen Männchen sich verpaaren. Für mich deutet das eigentlich an, dass die Weibchen eigentlich schon vorher entscheiden, ob sie mit ihrem bestehenden Partner zusammenbleiben wollen oder nicht. Und ich glaube, dass sie über ihre Gesänge vielleicht, aber vielleicht auch über andere Sachen signalisieren, dass sie zu neuen Partnerschaften bereit sind.
Nehmen wir also Ima, diese Gibbon-Blondine, die etwa 30 Meter über uns in den Wipfeln mit Claude, ihrem primären Partner, duettiert. Ihr Hinterleib ist dick geschwollen. Damit zeigt sie interessierten Kandidaten selbst auf große Entfernungen an, dass sie Sex nicht abgeneigt wäre. Während ihres gesamten Zyklus kopuliert sie häufig mit ihrem zweiten Partner Nitat, allerdings weitaus öfter mit ihrer ersten Wahl, Claude. Durch Bevorzugung des Primärmännchens wecken die Weibchen dessen Interesse, sich für das Junge einzusetzen und es zu schützen. Denn Kindsmord, begangen durch andere männliche Konkurrenten, ist in den rauen tierischen Gesellschaften weit verbreitet. Indem die Gibbon-Damen aber mit anderen Männchen verkehren, können sich diese nicht sicher sein, ob sie im Fall des Falles nicht ihr eigenes Kind töten würden.
Sicher sein kann sich da niemand. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was dieses System stabilisiert. Vaterschaft kann man nicht wissen.
Die Weibchen verbreiten Unsicherheit zu ihrem Vorteil. Das rein instinktiv angezettelte Schauspiel glückt, weil sich die Gibbon-Männer arrangieren müssen. Vermutlich, weil das Risiko fortwährender Aggression größer ist als das Risiko, eine Vaterschaft an einen Nebenbuhler zu verlieren. Obwohl in einem Harem lebend, nutzen Gorilla- und Schimpansendamen ähnliche Strategien. So treiben es die Menschenaffen bunt oder flexibel, wie Reichardt sagt. Szenenwechsel. Von der Hitze Thailands in den Frühling Deutschlands. Es ist Ende April. Es ist kalt. Der alte Eichenwald bei Landsberg am Lech in Bayern ist trotzdem schön, fast verwunschen. Am Boden verrottende Bäume, die übersät sind mit Moosen und anderen Pflanzen. Blühende Buschwindröschen scheinen zu einem Teppich zusammenzuwachsen, soweit das Auge reicht. Vögel singen. Bart Kempenaers zeigt uns Nistkästen der besonderen Art für Blaumeisen. High-Tech-Nistkästen, denn sie erkennen über spezielle Sensoren die Identität jedes einzelnen Tieres. Sie registrieren jede Bewegung, jeden Ausflug der Bewohner. Die Blaumeisen hier leben also wie im Big Brother-Container. Das dürfte ihnen egal sein. Ihren Alltagsgeschäften gehen sie wie gewohnt nach. So lassen sich ihre Liebes- und Sexgewohnheiten bestens verfolgen.
If you look at all the nests here, about half of them contain at least one young that is not from the social partner.
Die Hälfte der Brutnester hier enthält mindestens ein Ei, das nicht vom sozialen Partner des jeweiligen Blaumeisenweibchens abstammt. Durchschnittlich ein bis zwei der Jungen sind sozusagen halbe Kuckuckskinder, manchmal gar 7, 8 oder 9.
Das ist viel, gemessen an den maximal 16 Eiern bzw. Jungvögeln. Das bedeutet, die fest liierten Blaumeisendamen sind fremdgegangen, und zwar nicht zu knapp. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen kennt dieses Spiel nur zu gut.
Die weiblichen Vögel tun alles, um ihre Seitensprünge zu verheimlichen. Noch bevor die Sonne aufgeht, schleichen sie davon zu einem blitzartigen One-Morning-Stand in entfernte Reviere, bis zu 1 Kilometer entfernt. Ohne lange zu fackeln, suchen sie nach einem singenden Männchen, kopulieren und eilen zurück zum Partner. Ein paar Minuten und der Sextrip samt Hin- und Rückflug ist erledigt. Dazu passend gilt, wer als Männchen früh aus den Puschen kommt und das lockende Lied anstimmt, erhöht seine Chancen auf schnellen Sex. Meist sind die alten, erfahrenen Hasen früher auf den Beinen als ihre jüngeren Kollegen. Sehr wahrscheinlich, dass die Partner der Fremdgeherinnen selbst die Gunst der Stunde für eigene Avancen genutzt haben. Falls gerade mal nicht, wird es unangenehm. Kempenaars beschreibt Szenen der Eifersucht.
I mean, we have done some experiments. We took away the female.
In einem unserer Experimente haben wir verhindert, dass die Weibchen von Blaumeisenpaaren in ihrer fruchtbaren Phase wie üblich morgens am Nest erschienen. Die Männchen fanden sich wie gewohnt am Treffpunkt ein. Unter diesen Umständen sieht man, wie nervös die werden. Wie wild patrouillieren sie in ihrem Territorium. Sie rufen und singen, geben laufend Kontaktrufe ab. Sie suchen ihre Frauen. Nach einigen Stunden haben wir die Weibchen dann freigelassen. Als die Männchen ihre Partnerin sahen, wollten sie sofort Sex. Klar, die wollten ihr Sperma unterbringen und sich die Vaterschaft sichern. Meist willigen die Weibchen ein, manchmal aber nicht. In einem Fall hat das Männchen seine Partnerin dann förmlich gejagt, sie immer wieder attackiert. Am Ende ging die gesamte Brut verloren.
Wir erinnern uns, nach dem eisernen Gesetz der Evolutionsbiologie kommt das einem Super-GAU gleich.
90-95% aller Vogelarten leben sozial monogam, mindestens für eine Brutsaison, manchmal auch länger. Für die Aufzucht der extrem winzigen Jungen sind beide Partner weitaus wichtiger als bei Säugetieren. Aber sexuell monogam gebärden sich nur 5% der fliegenden Spezies. Trotz des Risikos, bei einem Fehltritt entdeckt zu werden und der durchaus möglichen Scheidung, sowie im schlimmsten Fall dem Verlust der Brut, können es auch viele Vogeldamen nicht lassen. Die Verlockung fremder männlicher Partner erscheint zu groß. Warum?
Vielleicht profitieren die Weibchen direkt, weil sie weitere Nahrungsquellen erschließen. Indem sie mit einem Nachbarn kopulieren, können sie stressfrei in dessen Territorium eindringen, dort jagen oder anderweitig Futter oder Nestmaterial sammeln. Es gibt eine Studie über Pinguine, die häufig nicht genug Nestmaterial finden. Und da kopulieren die Weibchen zuweilen mit einem fremden Männchen, wenn sie einen kleinen Stein von ihm bekommen. Ein Geschenk.
Vielleicht testen die Vogeldamen sogar künftige Partner. Wer weiß es besser? Das Problem, all diese Theorien für einen direkten Nutzen des Seitensprungs sind kaum bewiesen.
Die bislang besten Belege für einen indirekten Nutzen hat Bart Kempenaars vorgelegt. Jahrelang haben der Forscher und seine Mitstreiter die Vaterschaftsverhältnisse in verschiedenen Blaumeisenpopulationen beleuchtet und die genetische Vielfalt der zu einem Gelege gehörenden Jungvögel ermittelt. Eine möglichst große genetische Vielfalt ist wichtig für die Gesundheit der Vögel.
Aus Seitensprüngen hervorgegangener Nachwuchs wies tatsächlich eine höhere genetische Vielfalt auf als deren Halbgeschwister aus partnerschaftlichem Sex. Der Grund ist offenkundig. Die Liebhaber aus weiter entfernten Revieren sind weniger verwandt mit den Weibchen als die Männchen des eigenen Reviers und unmittelbar benachbarter Reviere.
Mehr noch, von fremden Männchen gezeugte Jungtiere überleben öfter, wachsen besser und haben später mehr Nachkommen.
Doch ob das derart prächtige Gedeihen allein an den genetisch hervorragend ausgestatteten Liebhabern liegt, daran zweifelt auch der Seewiesener Ornithologe nach einer neuen Studie niederländischer Kollegen. Demnach werden die fremdbesamten Eier zumindest bei Blaumeisen früher gelegt, wodurch die Jungvögel auch früher schlüpfen. Das verschafft ihnen gegenüber den Halbbrüdern und Schwestern einen entscheidenden Vorteil, einen Kickstart ins Leben. Denn die Eltern beginnen sofort zu füttern. Wie die Weibchen abhängig von der Vaterschaft die Legefolge beeinflussen, ist rätselhaft. Vielleicht aber sind die Weibchen, rein genetisch gesehen, auch nur Opfer männlichen Strebens nach Vielweiberei. Deren Nutzen ist ja über jeden Zweifel erhaben.
Im Keller des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen. Hunderte Zebrafinken piepen. Wolfgang Forstmeier hat in den vergangenen Jahren Tausende dieser eigentlich in Australien beheimateten spatzengroßen Vögel gezüchtet, um ihre mono- und polygamen Gebaren in kontrollierten Experimenten auf die Spur zu kommen. Triebtest bei Zebrafäten.
Man packt Männchen und Weibchen zusammen in einen Käfig für 5 Minuten und schaut, wie viel das Männchen das Weibchen ansinkt. Und manche Männchen brauchen vom Entlassen aus der Hand ungefähr 2 Sekunden, bis sie das Weibchen anfangen anzubalzen und hören auch nicht auf, ehe die 5 Minuten um sind. Und andere Männchen zeigen erstmal gar kein Interesse an den Weibchen. Man wundert sich, wie pflanzen die sich fort, ja. Aber wenn man die dann in monogamen Paaren ansetzt, ändert sich das natürlich. Und das sind halt die Männchen, die tatsächlich eher treu veranlagt sind, während die anderen eher die Fremdgeher sind.
Echte Casanovas. Hinter derlei männlicher Promiskuität stecken höchstwahrscheinlich auch bestimmte Gene. Diese Gene geben die Männchen an die Töchter weiter. Genau das könnte auch die Weibchen zu instinkthaften Seitenspringerinnen machen und ihre Treue schmälern.
Allerdings erklären sie nur einen geringen Teil der Variation. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass diese Vögel also Automaten sind, die von ihren Genen in sehr simpler Weise vollkommen gesteuert werden. Da gibt es viele Umwelteinflüsse, die dazu beitragen, sowohl bei den Männchen als auch bei den Weibchen, ob sie treu oder untreu sind.
In eigens für die Zebrafinken gebauten Volieren hat Forstmeiers Team systematisch untersucht, wie sich die sexuellen Präferenzen der Tiere verändern lassen. Um Monogamie zu begünstigen, bevölkerten die Biologen das Vogelhaus mit der gleichen Anzahl Männchen und Weibchen, kreierten geschützte Nistnischen und fütterten jedes Paar separat. Unter solchen Bedingungen heißt es, Vorteil für die braven Väter. Sie kümmern sich intensiv um den Nachwuchs, bleiben ihren Partnerinnen treu und zeugen die meisten Jungen. Verändert sich die Volierenwelt und die Geschlechterverteilung, produzieren die Machos und Draufgänger plötzlich mehr Jungen, selbst wenn die Weibchen die Brut allein bemuttern müssen. Weibchenüberschuss verschafft den Casanovas Vorteile. Bei Weibchenmangel beherrschen aggressive Individuen das Feld.
Wie rasant sich Sexualsysteme verschieben können, haben Biologen erstmals in der Wildnis beobachtet. Bei den Staffelschwänzen, mehreren Singvogelarten, deren exzessive sexuelle Untreue berüchtigt ist. Den Männchen kann man die Fremdgeherei im wahrsten Sinne des Wortes ansehen. In der Brutzeit hüllen sie sich in ein komplett buntes Federkleid, die Tracht des Playboys. Zudem sind ihre Fortpflanzungsorgane vergrößert. Und sie geben den Charmeur, indem sie ihre Geliebten mit Blütenblättern bezirzen. Ganz verblüfft waren da die Forscher, dass Purpurkopf-Staffelschwänze mit den gängigen Sitten gebrochen haben. Fast immer hatten die sozialen Partner der Weibchen die Brut gezeugt. Noch erstaunlicher: den Männchen fehlen alle Merkmale der promisken Verwandten. Mit Blütenblättern charmiert wurde gar nicht mehr. Keine Blumen für die Angebetete.
Die Botschaften aus all dem? Erstens geht offenkundig auch bei Tieren der romantische Aspekt in der fast rein monogamen Zweierkiste verloren. Zweitens liegt zwischen extremer Untreue und beinahe Treue nur ein kleiner Schritt. Hoffnung also für den Menschen?
Alle Studienergebnisse aus der Tierwelt sagen uns zunächst mal eines. Auch Menschen sind nicht sexuell monogam. Anderslautende Behauptungen sind kaum aufrechtzuerhalten.
Der Evolutionsbiologe David Barish von der amerikanischen University of Wisconsin, Autor 2 Bücher über Monogamie. Verlässliche Studien mit dem Homo sapiens selbst sind rar. Denn meist werden Leute befragt. Doch das Risiko, gerade beim heiklen Thema Monogamie und Seitensprung falsche Informationen zu bekommen, ist hoch. Dennoch zeigt sich stets, absolute Monogamie ist eine Illusion. Selbst in abendländischen Kulturen ist der Gleichklang von sozialer und sexueller Monogamie von der Jugend bis zum Tod oder zumindest von der ersten Partnerfindung bzw. Eheschließung an die Ausnahme. Meist pflegen wir eine serielle Monogamie.
But it seems to be a cross-cultural universal that there is always adultery of one sort or another.
Den Partner in der einen oder anderen Weise zu betrügen, ist ein universelles Phänomen. Unsere Biologie favorisiert ein System, in dem Männer typischerweise gleichzeitig mehr als eine Frau haben. Umgekehrt zeigt sich bei DNA-Vaterschaftstests, dass bis zu 20% des Nachwuchses von Frauen nicht vom sozialen Partner gezeugt wurde.
Auch neue Analysen des Erbguts von Menschen unterschiedlicher Volksgruppen, Melanesiern, Basken, Chinesen sowie dreier afrikanischer Stämme, liefern ein klares Bild. Demnach hatten in den vergangenen Zehntausenden Jahren relativ wenige Männer mit relativ vielen Frauen Sex. Sprich, männliche Polygamie war allgegenwärtig, was auch bedeutet, dass viele Männer nicht zum Zuge kamen.
Aber dann plötzlich postuliert der leidenschaftliche Biologe David Barish doch noch das, was sich manche so sehnlich wünschen. Fast im Stile eines Paartherapeuten.
I think it's really important to add another piece to this, because many people conclude, and I think quite falsely,
wir dürfen bei all dem eines nicht vergessen. Obwohl etwas natürlich ist, ist es lange noch nicht gut. Nein, natürliche Dinge können richtig mies sein. Tuberkulose, Erdbeben, die Liste ist endlos. Umgekehrt sind viele unnatürliche kulturelle Errungenschaften wunderbar. Ein Instrument oder eine Fremdsprache zu lernen, daran muss man eben arbeiten. Und in diesem Sinne könnte es sein, dass für viele Menschen sexuelle Monogamie zwar nicht natürlich ist, aber dennoch gut.
Und zum Schluss zaubert David Barish, wieder ganz der Biologe, für seine These noch ein paar Argumente hervor, proklamiert gar eine neuronale und hormonale Infrastruktur, die Monogamie biologisch stützt, basierend auf jüngsten neurowissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnissen. Menschen brauchen demnach starke Bindungen, ein Prozess, der durch Glücksgefühle gefördert werde. Die sogenannten Spiegelneuronen könnten gleichsam Monogamie begünstigen, indem sie Empathie für den Partner erzeugen. Gute, langjährige Erfahrungen mit einem Partner festigen sich in neuen Nervenverbindungen im Gehirn. Liebeshormone wie Oxytocin oder Vasopressin verbinden sexuelle Zufriedenheit mit Paarbindung.
Beides also schlummert im Menschen. Der natürliche Hang zu sexueller Untreue und die Kraft dessen, was wir schlicht Liebe nennen. Bis zur nächsten Versuchung.